noch einen wichtigen Gedanken zu einem sehr wichtigen Thema behandeln, um herauszustellen, dass das Christentum eine einzigartige Form ist, wirklich Gott kennenzulernen. Möchte ich, dass wir zusammen still werden und Gott um den Segen, den wir schon empfangen haben, danken und Gott bitten für den Segen, den er uns jetzt gibt. Als ich in Amerika war, hörte ich die Begebenheit eines Mannes, der lange Jahre befreundet war, mit einem Mann, der sich selbst Atheist nannte, aber wohl mehr ein Agnostiker war, der wohl nicht ganz sicher war, ob das, was er so dachte von Gott, das Richtige ist und wahrscheinlich mehr darunter einzugruppieren war. Aber viele Jahre stritt er sich in Wortgefechten mit diesem Christenfreund. Und eines Tages wurde er sehr krank und auf dem Wege in die Kur setzte sich in den Zug und sein Freund, der davon hörte, kam und verabschiedete sich von ihm. Als der Zug sich gerade in Bewegung setzte, fragte dieser Mann ihn und sagte: Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit haben werden, erneut über all diese Dinge des Glaubens zu sprechen. Aber sage mir jetzt nochmal in ganz kurzer Form, ganz präzise, was ist das Eigentliche am Christentum? Und der Mann, der da unten stand, was sollte er jetzt sagen? Wie sollte er mit dem davonfahrenden Zug, wie konnte er in dieser kurzen Phase noch klar erklären, was das Christentum war, wo er schon jahrelang darüber geredet hat, jahrelang bezeugen wollte, dass sein Glaube an den lebendigen Gott ein lebendiges Verhältnis zu ihm geschaffen hat, wenn alles Reden damals nichts genützt hatte. Und es waren sicher Gottes Eingebungen, die ihm auf einmal herausstammeln ließen: Es findet dich, es findet dich. Und der Freund ganz ärgerlich sagte: Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Und knallte das Fenster zu, setzte sich hin und der Zug sich in Bewegung setzte. Und damals noch bei diesen alten Schienen, dieses didim, 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 sich da festsetzte sein Kopf, blieb dieser Satz, über den sie sich so ärgerte: Es findet dich, 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 sich so bei ihm fest, dass sie ihn keine Ruhe ließ. Und als er an seinem Ziel ankam, das Wort Gottes nahm, drin forschte, und es dauerte nicht lange, und er schrieb ein Telegramm an seinen Freund: Es hat mich gefunden. Es hat mich gefunden. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal hier in Deutschland, wenn nicht, können Sie unter den Wagen bestimmt einen finden, nämlich meinen, der hinten drauf ein Schildchen hat. Das heißt: Ich hab's gefunden. Und natürlich, wenn Sie mich fragen, genauso wie Sie im Grunde diesen Mann hätten fragen können, als er gesagt hat, er hätte es gefunden, dann geht es nicht um etwas, sondern es geht um jemand. Das Christentum, wenn es davon spricht oder wenn wir es zusammenfassen mit diesem Einsatz: Es findet dich, dann kann es nur dieses Christentum dich finden, weil da eine Person ist, die lebt und ihr Leben auswirkt, auch heute noch unter uns. Und das ist das göttliche Leben, das in diese Welt gekommen ist, als Gott selbst Besucher wurde in dieser Welt für 33 Jahre in Jesus Christus. Und Jesus sagte, dass er in diese Mission, diese Welt gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Einzigartige an dem Christentum ist, dass nicht Menschen aufgefordert werden, sich irgendwie in irgendeiner Weise eigentlich einen Weg zu Gott zu bahnen, sondern dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, in Jesus Christus uns zu finden. Jesus kam in diese Welt und sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Behauptung, er ist der Weg zurück zu Gott, diese Behauptung, dass er alleine das Leben ist, hängt natürlich zusammen an diesem einen Satz, an dieser einen Aussage, dass er auch sagte: Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das Einzigartige an dem Christentum ist, dass es zusammenhängt und verbunden ist mit einer einzigartigen Person, nämlich einer Person, die in dieser Welt gelebt hat, die einzige Person, die in dieser Welt gelebt hat, die nie gelogen hat, immer die Wahrheit gesagt hat. Sodass, als man ihm nachher den Prozess machte, man falsche Zeugen heranfahren musste. Keiner fand etwas, das einer Sünde zu besichtigen, einer Sünde gleichzusetzen wäre. Freund und Feind, aus seiner Verwandtschaft, man mochte ihn bestimmt nicht, man hat ihn damals aus Nazareth rausgeegelt. Trotzdem konnte keiner kommen zum Prozess. Nicht mal von den intimsten, aus der intimsten Verwandtschaft. Konnte irgendeiner kommen, Bruder oder Schwester? Die Mutter, ein Nachbar, später die Freunde, nie konnte einer kommen und konnte ihn einer Lüge bezichtigen. Er sagte immer die Wahrheit. Und was er sagte und was er lehrte und was er demonstrierte durch seine Taten, war so mächtig, dass man sagte, er redete mit Vollmacht, mit einer Macht, wie man sie auf Erden nicht kannte. Die größten Rhetoriker konnten ihm nicht ans Wasser reichen. Die Taten, die er tat, demonstrierten und bewiesen eigentlich das, was er sagte. Und er konnte nur durch eine Sache gefällt werden. Dass er an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Situation sich so verhalten hätte, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Alles, was er sagte und was er tat, entsprach der Wahrheit. Alles, was er von Gott behauptete, war verbunden mit dem, was bereits von ihm gesagt wurde im Alten Testament. So dass er hinweisen konnte und konnte sagen, such doch im Alten Testament, forsch doch im Alten Testament. Die Schrift dort zeugt von mir. Und wenn er nicht eine Sache erfüllt hätte, die im Voraus bereits von dem kommenden Messias gesagt wurde, hätte er sich disqualifiziert als Sohn Gottes. Aber so kam er. Er sagt, ich rede die Wahrheit. Oder kann irgendeiner irgendetwas gegen mein Handeln oder gegen mein Sagen reden? Und wenn das die Wahrheit ist, wenn ich alles, was ihr testen könntet, von all dem, was ich hier tue und sage, die Wahrheit ist, warum glaubt ihr mir nicht, wenn ich sage, ich bin der Weg zurück zu Gott? Ich bin das Leben Gottes. Auf welchen Boten wartet ihr denn noch? Und heute ist es das Schreckliche, dass die größten Gaukler kommen können, fehlbare Menschen kommen können, Betrüger und Heuchler kommen können und wir rennen ihnen nach und huldigen sie und loben sie und preisen sie und sagen, sie wären Gott oder Gottesboten. Jesus wird sagen, kannst du mich einer Lüge bezichtigen und wenn nicht, warum glaubst du mir nicht, was ich dir über Gott sage? Kurz nachdem er das gesagt hat, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, kommt einer seiner Jünger und spricht zu ihm, Philippus war es, Herr, zeige uns den Vater, das genügt. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige mir den Vater? Nicht nur in dem, was er redete, nicht nur in der Wahrheit, sondern in der Wahrheit, nicht nur die Rede, sondern in der Wahrheit, die er demonstrierte, merkten sie, es ist der Sohn Gottes. Denn alles, was sie irgendwie spürten, was eigentlich zu Gott gehört, alles, was sie irgendwie früher geglaubt und erkannt hatten und in ihrem erzogenen Glauben eigentlich ihnen zugesagt wurde, das nur auf Gott gemünzt war, auf Gott, den einigen Gott, das entdeckten sie plötzlich, war alles vorhanden in diesem Mann, Jesus Christus von Nazareth. Und so war es gar nicht schwer, dass sie niederfielen, ihn anbeteten und sagten, wohin sollen wir sonst gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Herr. Du bist die Antwort Gottes für unser Leben. Das ist das Einzigartige am Christentum. Das Christentum ist die Wahrheit, weil der, der dieses Christentum gebracht hat, nur die Wahrheit redete und nie gelogen hat. Und darum sagt er auch die Wahrheit, wie du und ich wieder Frieden können, finden können mit Gott. Er ist eine einzigartige Person. Aber er ist mehr noch als das. Das Christentum hat nicht nur eine einzigartige Person als der Gründer, als Gründer unseres Glaubens, sondern er kam auch mit einer einzigartigen Mission. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 ist ein interessantes Wort. Da spricht davon, dass er Gott und Mensch zugleich war. Oh, keine Angst, ich werde heute Abend ganz bestimmt keinen theologische Abhandlung darüber geben. Aber ich möchte das deutlich machen. Wenn hier steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, dann steht hier, es ist ein Gott. Und er ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und das Einzigartige an dieser Mission ist, dass er alleine darum qualifiziert war, nicht nur, weil er immer die Wahrheit redete, uns aufmerksam zu machen auf das, was er sagt, sondern aufgrund dessen, was er war, war er qualifiziert, wieder eine normale Beziehung zwischen Mensch und Gott herzustellen. Ihr erinnert euch sicher daran, wie der gute Henry Kissinger versuchte, zwischen Arabern und Israeliten Frieden zu stimmen. Er ist selber Jude, aber Amerikaner, amerikanischer Jude. Wenn er, und das müssen wir uns mal nur so vorstellen, wenn er idealerweise selber Araber wäre und selber Jude wäre, jüdischer Araber wäre und somit genau den Teil der Juden verstehen würde, wie auch den Teil der Araber, dann wäre es der ideale Mittler gewesen zwischen diesen Parteien, die sich bis aufs Blut hassen. Und nicht anders ist es zwischen Mensch und Gott. Und darum konnte niemals Gott selbst die Sache mit dem Menschen in Ordnung bringen. Er musste Mensch werden. Und darum konnte niemals ein Mensch stellvertretend eintreten und die Sache mit Gott in Ordnung bringen. Denn er musste Gott sein. Er musste Gott sein, um letztlich Gott bei uns vertreten zu können. Denn kein anderer kann für Gott eintreten. Kein anderer weiß, was Gott will. Kein anderer kennt Gott. Johannes sagt in seinem Epilog, in seiner Einführung, der unsichtbare Gott alleine, ganz alleine, wurde er sichtbar und wurde er vertreten durch seinen Sohn. Und er musste ganz Mensch sein. Wie hätte er sonst tatsächlich uns Menschen gleich werden können und uns Menschen frei bei diesem unbegreifbaren, allmächtigen, fernen Gott zu vertreten? Er musste unendlich und selber Gott sein. Und er musste begrenzt und selber Mensch sein. Und Jesus nahm diese Stelle ein, um wieder normale Beziehungen herzustellen. Und das Christentum ist die einzige Religion, wo kein Engel und kein Mensch und kein Götter, kein Gott und Götze, sondern der Gott-Mensch, ganz Gott und ganz Mensch geworden, in diese Welt kam. Damit der Gott bei den Menschen vertreten kann und die Menschen bei Gott vertreten kann. Das ist das Christentum einzigartig. Einzigartig in der Person, einzigartig in der Mission, weil es alleine und alleine das bieten kann, dass du jetzt erfahren kannst, nicht erst in der Hoffnung irgendwie nach dem Tode, sondern jetzt erfahren kannst, dass du wieder eine normale Beziehung mit Gott haben kannst, versöhnt mit Gott. Was bringt diese Versöhnlichkeit? Die bringt das zurück, was furchtbar erschüttert ist in den Menschen seit dem Sündenfall, nämlich die Ebenbildlichkeit Gottes, die wird wiederhergestellt. Und ganz simpel erklärt die Ebenbildlichkeit, das sagen wir manchmal im menschlichen Sprachgebrauch, wenn du etwas nicht weißt und ich erkläre es dir, sagst du vielleicht nach ein paar Minuten, jetzt bin ich im Bilde, jetzt weiß ich Bescheid. Und die normalen Beziehungen sollen wieder die sein, dass der Mensch genau weiß, was Gott will. Genau fühlt wie Gott, genau denken kann wie Gott, genau wollen kann wie Gott. Das ist kaputt gegangen. Der Mensch kann denken, der Mensch kann wollen, der Mensch kann fühlen, aber der Mensch hat das verloren durch die Verbindung, die er mit Gott verloren hat, hat er verloren zu fühlen wie Gott, zu denken wie Gott und zu wollen wie Gott. Und das sollte das Eigentümliche an den Menschen sein. Auch niedrige Wesen können in gewisser Weise denken. Niedrige Wesen können in gewisser Weise fühlen und haben auch in gewisser Weise etwas wie einen Willen. Aber nur der Mensch ist das Geschöpf, das gemacht worden ist, um die Gefühle mit Gott zu teilen, den Willen Gottes zu erfüllen und die Gedanken Gottes nachzuvollziehen und zu leben. Normale Beziehungen sind das, wenn das wiederhergestellt wird. Und dazu kam Jesus. Und dazu hat er einen einzigartigen Plan. Und das ist das Einzigartige an dem Christentum. Er hat einen einzigartigen Plan, der niemals aus menschlichen Gedanken herauskommen kann. Denn die menschlichen Gedanken der Erlösung, die menschlichen Gedanken, immer wenn Gott und Menschen wieder zusammenkommen oder der Mensch zu Gott kommt, ist immer was Furchtbares. Ist immer irgendetwas, dass hier ein ferner Gott entweder unerreichbar bleibt oder in irgendeiner Weise nur annähernd man herankommt oder aber dieser Gott schreckliche Dinge erstmal von uns will. Nur das Christentum erklärt, dass dieser Gott ein Vater ist, der uns Menschen liebt wie seine Kinder und alles dran setzt, um uns zu erlösen. Der das Liebste gibt, damit wir begreifen, dass wir das Liebste für ihn sind. Der die ganze Welt mit einem Schlag erneuern könnte, aber dich und mich, weil er uns so liebt, nicht einfach wegnehmen kann und erneuern kann, indem er einfach neue Menschen macht, sondern nur eins tun kann, darum ringen, dass wir umkehren und zu ihm zurückkehren. Wie wert bist du? Wie viel wert bist du, Gott? So viel wie sein Sohn. Wenn er einen Engel geschickt hätte, wärst du so viel wert wie ein Engel. Wenn er andere Menschen, andere Wesen geschickt hätte, wärst du so viel wert wie andere Wesen. Und alles das kann Gott machen. Aber als er seinen Sohn schickte, da hat er dir gesagt, so viel bist du mir wert, denn den kann ich nicht machen. Und so kann ich dich nicht einfach wegputzen und neu machen, ich kann dich nur gewinnen. Da mache ich mich auf den Weg, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich liebe dich. Und in der Geschichte von dem verlorenen Sohn beschreibt Jesus den göttlichen Plan des Vaters, wie er zusehen musste, wie die Menschen von ihm weggehen. In Liebe lässt er die Menschen gehen. In Liebe wartet er. Und in Liebe geht er ihnen entgegen, um sie abzuholen und wieder zu sich zu führen. Das ist der göttliche Plan. Aber dieser Plan kostet Gott alles. Kostet ihm seinen Sohn. Denn Gott konnte nicht einfach kommen und sagen, Schwamm drüber, wir nehmen einfach die Schuld dieser Menschen weg. Sondern damit du begreifst, wie fern du von Gott bist durch die Schuld in deinem Leben, nahm Gott deine Sünde, deine Schuld und legte sie auf seinen Sohn. Und als der Sohn schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wissen wir, dass Gott sich abgewandt hat von seinem Sohn, weil die Sünde, die Jesus da trug, deine Sünde ist. Und wenn du und ich niemals das erfahren müssen, dass wir schreien müssen, mein Gott, in alle Ewigkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn entweder kennen wir den Frieden mit Gott nicht, dann sind wir schon verlassen und wissen eigentlich noch nie, was es eigentlich bedeutet, mit Gott in Verbindung zu stehen. Oder wir haben diese Erlösung erfahren und wir werden niemals diese Erlösung verlieren. So wird es eigentlich nie eine Person gehen, die bis ins Letzte und Tiefste hinein das begreift und das erleben musste, was Jesus da erlebt hat für dich und für mich. Denn er hatte diese Verbindung und ihm wurde sie zerbrochen und zerrissen. Und was er dort in Sekunden, Minuten oder Stunden erlebte, ist so viel, weil es ein Gott war, der dorthin. So viel wie eine Ewigkeit. Und dieser Schmerz ist sichtbar darin, wenn Johannes sagt und einen Blick hineinwirft in den Himmel und sagt, ich sehe den König, ich sehe den Löwen. Und ich guckte genau hin und sah ein Lamm, als wenn es geschlachtet wäre. Und wir werden unseren Jesus wiedererkennen, wenn wir in den Himmel kommen, dass wir sehen werden, seine Nägelmale, Händen und Füßen, ein Schwertstich in seiner Seite. Daran werden wir ihn erkennen. Weil er sagen wird, so viel bist du mir wert. So lieb habe ich dich. In einem Tatarenstamm übernahm der junge Stammesfürstensohn diese Gruppe. Und der Vater, der schon lange Jahre lang krank war, hatte diese Gruppe so vernachlässigt, dass da ein moralischer Tiefstand war. Die waren sich da im Betrügen und Stehlen und Morden. Das war also ganz schrecklich in dieser Gruppe. Und er wusste, wenn er nicht etwas unternimmt, dann wird diese Gruppe zusammenbrechen und sich auflösen. Es wird das Ende dieser Gruppe sein, dieses Stammes sein. Und als der junge Sohn diese Gruppe übernahm, diesen Stamm übernahm, der sagte, es gibt nur eins. Für jedes Verbrechen, für jedes Vergehen gibt es 100 Peitschenhiebe. Und vor Schreck und Furcht war eine Weile Stille. bis eines Tages gemeldet wurde, ist es schon wieder eingebrochen worden. Man forscht und er wusste ganz genau, wenn er jetzt nicht den Dieb findet, wenn er jetzt nicht tatsächlich hier ein Beispiel gibt, wie scharf er durchgreift, dann wird wieder der ganze Schlamassel von vorne anfangen. Und er ließ es untersuchen und fand heraus, dass es seine eigene Mutter war, die etwas entwunden hat. Und jetzt war er da, in seiner Liebe für seine Mutter, wusste er ganz genau, 100 Peitschenhiebe wird diese Frau töten. Aber er wusste auch anders, wenn er jetzt einfach Gnade vor Recht ergehen lässt, dann werden die sagen, wenn du das mit deiner Mutter tust, kannst du das mit jedem anderen machen und dann ist der Stamm verloren. Entweder wird er zum Mörder an seiner Mutter oder wird zum Mörder an seinem Stamm. Und so wusste er, dass er das machen muss. Ließ seine Mutter holen, Stamm binden, einen Baum binden, holte den ganzen Stamm zusammen. Und dann gab er den Befehl, peitscht sie. Und als der erste Peitschenhieb auf sie niedertraf und sie aufschrie und zusammenbrach, wusste er, er wird zum Mörder an seine Mutter. Und dann gab er den Befehl, löst sie, bindet mich und gebt mir die 99 Schläge. Ihr Lieben, das ist Barmherzigkeit. Nicht billige Vergebung, nicht ein optimistisches Denken, dass wir irgendwie in irgendeiner Weise Gott kommen und sagt, der liebe Gott schwamm drüber und alles weg und ihr kommt alle in den Himmel. Wie wir so schön Silvester singen oder Karneval. Wir kommen ja doch alle in den Himmel. Oh nein. Gott ist gerecht und heilig. Und jede unserer Sünden muss er strafen. Aber er hat es getan in seinem Sohn. Das ist der einzigartige Plan deiner Erlösung. Meine Frage heute Abend ist die, wirst du einzigartig reagieren auf diese Liebe? Sag mal, was soll denn Gott noch tun, um deine ganze Hingabe zu bekommen? Vielleicht ist hier sogar ein Mensch, der noch nie in seinem Leben das erkannt hat. Dass eine einzigartige Person gekommen ist in diese Welt, Gott selbst, wandelte, lebte in dieser Welt für 33 Jahre. Und die einzigartige Weise ist, dass er als Mensch und Gott eine Versöhnung mit Gott, normale Beziehung mit Gott herstellen kann. Aber dass dieser Plan, um das herzustellen, ihm sein Leben gekostet hat. Mehr als sein Leben, mehr als den physischen Tod, den geistlichen Tod, den du und ich niemals erfahren brauchen. Sag mal heute Abend, wird dich das neu heute Abend anregen dazu, wenn du Jesus kennst, ihm zu danken? Oder wenn du ihn nicht kennst, wirst du sagen, warum suche ich eigentlich noch in allen anderen Ideen und Religionen? Hier ist der einzigartige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, wenn das wahr ist und ich sehe, es ist wahr, dann kann ich nur eins, kapitulieren vor dir und dir danken. Ich glaube, als dieses Volk, dieser Stamm sah, was dieser Prinz, dieser Stammesfürst für sie tat, da war es weniger die Furcht fortan, die sie dazu brachten, ordentlich in ihrem Stamm zu leben. Da war es die Liebe, die Hingabe an ihn, die sie dazu brachten, ein ordentlicher Stamm zu werden. Das Einzigartige am Christentum ist das. Und das ist der Plan Gottes, dass dieser Jesus Christus, gekreuzigt für dich, aber auch auferstanden für dich, jetzt hier in diesem Moment, wenn nie zuvor, in dein Leben kommen will, wenn du ihn darum bittest. Denn siehe, ich stehe vor der Tür. Ich klopfe an. Ich bitte darum. Ich habe dich in Liebe gehen lassen. Wie lange bist du schon in dieser Welt und wie lange läufst du schon weg von ihm? Ich habe in Liebe gewartet. Aber jetzt will ich in Liebe dich annehmen. Komm, öffne dein Leben. Und du, der du Jesus kennst, sag mal, wirst du heute Abend ganz froh sein über diesen Preis und in ganz neuer Weise diesen Jesus folgen? Weil du sagst, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich habe geglaubt, ich habe erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mein Leben gehört dir. Es darf kein anderer haben. Denn du bist der Weg zurück zu Gott und du bist das Leben von Gott, weil du die Wahrheit bist. Amen.